Hallo. Schön, dass Sie es wieder einrichten konnten. Wir freuen uns riesig. Danke, dass Sie uns so fleißig zuhören und dass Sie uns abonnieren. Heute gibt es für Sie eine reine ESG-Folge. Und bevor Sie jetzt stutzig werden und sagen, mein Gott, das ist doch alles längst überholt. Nein, im Gegenteil. ESG ist moderner denn je. Das beweisen wir Ihnen auf zwei Ebenen. Wir denken heute mal kurz über das Thema Frieden und Sicherheit nach und dann sehr ausführlich und extrem lehrreich über das Thema erneuerbare Energien. Sind erneuerbare Energien ohne Subventionen wirtschaftlich überhaupt tragfähig? Was bedeutet Repowering konkret und wie kann man dadurch die Energieproduktion erheblich steigern? Wie viel leistungsfähiger sind moderne Solarpaneele als die alten? Welche Rolle spielen Rechenzentren, KI, Elektrolyseure für die Stromnachfrage in der Zukunft und welche Renditen sind mit der Stromproduktion heute realistisch und wie verhalten sich gegenüber Aktien und Anleihen? Heute mit besonders hoher Spannung, los geht's.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gebaut
sind. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
wieder. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz. Und
ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und
also
dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs. The dogs.
Herzlich willkommen zu Folge 149 in Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und grüße Sie herzlich aus München in diesem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Heute haben wir eine Partnerfolge der CEE Group und heute sprechen wir über Nachhaltigkeit. Gleich gibt es einen ersten Gedanken zum Thema Frieden und Friedenssicherung, der von der Evangelischen Kirchensynode in einem Schriftsatz veröffentlicht worden ist. Und dann im Gespräch mit Franjo Salic, dem Chief Investment Officer der CEE Group, gibt es sehr tiefe Einblicke in das Thema erneuerbare Energien, das ja so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, weil wir ja ein bisschen verlernt haben, uns darum zu kümmern, was denn neben aller politischen Strömungen und neben aller Rhetoriken, die wir da im politischen Bereich gehört haben, um dieses Thema zu kümmern. Gleichwohl, es bleibt extrem wichtig, es bleibt sehr ertragreich und das vertiefen wir gleich sehr detailliert. Alle Aussagen, die Sie in diesem Podcast hören, sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und nichts, was wir hier von uns geben, ist eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Bevor wir in unser Energiegespräch starten, meine Damen und Herren, empfehle ich Ihnen aber sehr, mal in die neue Denkschrift des Rates der EKD zu schauen, mit dem Titel Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick. Darin diskutiert nämlich eine der beiden Großkirchen, und man vergesse bitte nicht, die beiden Großkirchen determinieren maßgeblich die Nachhaltigkeitskriterien sehr, sehr vieler nachhaltig gesteuerter Portfolios für Stiftungen, für Altersvorsorgewerke und für Kommunen. Und wenn sich die evangelische Kirche zu Fragen der Sicherheit äußert und damit in eine innere Diskussion geht um die Frage, wie strikt der Ausschluss von Waffen, von Verteidigung in einem Portfolio abzubilden ist, dann kann man daraus ableiten, dass die Diskussion jetzt sozusagen, nachdem das verschriftlicht worden ist, eigentlich schon vor langer Zeit begonnen hat und dass man sich von diesen starren Kriterien durchaus entfernen möchte. Im Prinzip ein moderner und positiver Schritt. Er kommt aus meiner Sicht sehr, sehr spät. Ich bin gespannt, ob sich die katholische Kirche auch in ähnlicher Weise äußern wird. Aber was sich daraus ablesen lässt, wenn man mal die Inhalte und die Diskussionspunkte in Anlagerichtlinien übersetzen möchte, die künftig vielleicht die beiden Nachhaltigkeitskonzepte der beiden Großkirchen bestimmen werden, dann wird sich auf der Verteidigungsseite sicherlich einiges öffnen, weil die Verteidigung der Sicherheit ein wichtiges Thema bleibt und man durchaus anerkennt, dass sich die Rahmenbedingungen, wie man die Verteidigung der Sicherheit sicherstellen möchte, ändert und damit auch Investitionsthemen zulassen möchte. Wenn man das auf die Energien übersetzen möchte, könnte man ja sagen, wir haben so viel Diskussionen um Atomkraft und um Energieknappheit, dass wir uns da vielleicht auch öffnen. Genau das Gegenteil lese ich eigentlich aus dem, was die evangelische Kirche schreibt. Denn die Klimagerechtigkeit auf der Welt ist ein wichtiges Thema in dieser Denkschrift und baut sozusagen eine noch stärkere Brücke zum Thema erneuerbare Energien und nachhaltige Energiegewinnung. Und damit sind wir beim Hauptthema dieses Podcasts. Und jetzt freue ich mich, Ihnen Franjo Saletsch, den Chief Investment Officer der CEE Group, ankündigen zu dürfen. In diesem Partnergespräch gehen wir auf viele verschiedene Fragen ein, rund um das Thema erneuerbare Energien. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe zum Beispiel sehr überraschend erfahren, wie hoch eigentlich wirklich die Rendite von erneuerbaren Energien ist, wenn sie richtig gemanagt werden. Wie integrative Investmentportfolios, die also nicht nur einen Park, sondern verschiedene Energieträger und verschiedene Wertschöpfungselemente kombinieren, funktioniert. Wie das Repowering funktioniert, also wie bestehende Parks modernisiert werden, effizienter gemacht werden. Und wie groß der Einfluss der Politik auf die Bepreisung von erneuerbarer Energie eigentlich noch ist und wie man sich auch so ein bisschen vor dieser politischen Diskussion emanzipieren kann, indem man sich auch mit seinem Portfolio stückweise internationalisiert. Ein wirklich spannendes Gespräch. Wir werden ganz viele Elemente, ganz viele Aspekte lernen und ich glaube, das Thema erneuerbare Energien hat nochmal eine richtige Renaissance nach diesem Gespräch in meiner Wahrnehmungswelt erfahren. Und dafür bin ich Franjo Saletsch sehr, sehr dankbar. Viel Spaß! Ich freue mich jetzt zum ersten Mal im großen Bild, Franjo Saletsch von der CEE Group im großen Bild begrüßen zu dürfen. Herr Saletsch, herzlich willkommen im großen Bild.
Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Herr Saletsch, Sie sind Chief Investment Officer der CEE Group. Wir sprechen heute über erneuerbare Energien. Wir sprechen über ein Thema, das mal mehr, mal weniger, in der Wahrnehmung der institutionellen Investoren eigentlich immer, aber auch der Family Offices mal auf und abgetaucht ist. Und bevor wir in das spannende Thema einsteigen, würde ich Sie einladen, uns vielleicht mal ein paar Sätze zur CEE Group zu sagen, die vielleicht nicht jeder kennt, der jetzt nur in Aktien oder in Anleihen tätig ist oder unterwegs ist, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was Ihr Haus eigentlich wirklich macht.
Sehr gerne. Genau, Franjo Saletsch, ich bin seit über 10 Jahren bei der CEE Group und konzentriere mich hier mit der CEE Group auf den Bereich erneuerbare Energien. Wir sind ein Asset Manager, der institutionelle Gelder investiert im Bereich Wind, Solar und Speicher. Wir sind komplett obwohl der Name vielleicht nicht sofort zeigt, eigentlich nur in Westeuropa unterwegs. Das heißt, Fokusmärkte sind Deutschland, Frankreich, Spanien, Skandinavien. Wir haben aktuell 3 Milliarden Asset under Management, über 2 Gigawatt, die wir im Portfolio bereits erworben haben und betreiben. Und genau, sind ca. 150 Mitarbeiter und gehen wir weiter in die Wertschöpfungskette rein, um sozusagen unseren Investoren auch entsprechend mehr geben zu können.
Und wie sich diese Energiemenge, die sie produzieren, aufteilen lässt und wie man sich das vorstellen kann, das lernen wir im Laufe des Gesprächs kennen, das wird spannend. Die Frage, ob man in erneuerbare Energien investiert oder nicht, die ist ja viel geprägt worden von Stimmungen, die vielleicht vor 2022 mal durchaus euphorisch waren, als alles grün war, als alle hunderte Jahre alte Privatbanken schon immer nachhaltig waren und dass dieses Thema überdehnt worden ist, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und dann kam so eine Phase, in der man sich abgewandt hat, weil man merkte, da gibt es einen starken politischen Einfluss. Funktioniert das überhaupt ohne Subventionen? Ist das alles wirklich auch wirtschaftlich nachhaltig? Oder sind wir hier nicht in einer Wahrnehmungsblase und halten uns da lieber fern? Und Herr Saletsch, ich würde Sie einladen, dass Sie uns vielleicht mal abholen, wo wir jetzt aktuell stehen. Also wir haben noch sozusagen, und das ist meine Perspektive, so ein bisschen die Beobachtung aus dem Jahr 2022 im Hinterkopf, dass da mit den Energiepreisen was nicht stimmte und dass irgendwie seitdem auch politisch in der Kommunikation ganz viel Gegenwind gab für erneuerbare Energien, die von verschiedenen politischen Lagern kamen. Das wollen wir ja gar nicht bewerten. Aber helfen wir uns mal einzuordnen, wo wir jetzt eigentlich heute stehen und wo wir dahergekommen sind.
also ich nehme an, dass Sie der Meinung sind, dass das, was wir in den dunklen Phasen der erneuerbaren Energie, also da, als man sich da so ein bisschen abwandt und sagte, vielleicht doch zu politisch, dass Sie das durchaus vielleicht gar nicht so vollumfänglich geteilt haben, sondern dass Sie eben einfach Wege gefunden haben, das Thema erneuerbare Energien dann doch auch ökonomisch nachhaltig aufzubauen.
Nee, sehr gerne. Es ist genauso, wie Sie sagen, wenn ich mir jetzt mal so rückblickend das mal anschaue über die letzten Jahre und gerade als es dann losging mit Russland, Ukraine, ging etwas durch den Markt, was den Markt ist, das, was es uns nicht einfacher gemacht hat. Wir hatten enorm an Strompreise, die angestiegen sind, die dann ja auch, also gerade wenn man nach Deutschland guckt, auch teilweise dann auch von den Bürgern ja auch mitfinanziert wurden und man die Vorteile dadurch gar nicht gesehen hatte und viele erneuerbaren Anlagen oder auch Investoren dadurch profitiert haben. Dann gab es Diskussionen, ob man diese Strompreise abschöpft. Dann gingen die Preise wieder massiv runter. Wir haben in der Zeit aber auch gleichzeitig einen Zinsanstieg gesehen. Das heißt, wir haben Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, die teilweise gestiegen sind in der Phase gesehen. Und wir sehen seitdem immer mehr, was durch die Presse geht, was uns bewegt. Und da geht's los über EEG-Novellen, also quasi die Absicherung der Tarife und die Sicherheit, die ein Windpark oder ein Solarpark in Deutschland braucht teilweise noch. Es geht um die Frage über Netze. Wie kommt eigentlich der Strom von den Norden in den Süden oder auch von den Süden in den Norden? Ja, große Diskussionen, die dort geführt werden. Wir hören immer wieder diese Beispiele. Deutschland verschenkt Strom. Ja, wir produzieren, wenn zu viel Strom produziert oder zu windig ist oder zu sonnig ist, auf einmal zu viel Strom. Dieser Strom wird dann nach Polen oder teilweise nach Frankreich verschenkt. Wir zahlen sogar noch teilweise drauf. Und dann kam es ja auch dazu, dass wir in Spanien auf einmal ein Blackout hatten über 12 Stunden lang, was durch die Medien ging. Und auch dieser Blackout wurde gar nicht richtig aufgeräumt hinterher. Es hieß, ja, es liegt, Spanien hat zu viel Erneuerbare. Das aber gar nicht die Erneuerbaren schuld waren an dem Blackout. Wurde danach gar nicht mehr so in den Medien wieder erläutert, sondern es wurde irgendwie immer in eine Richtung gelenkt. Und das hat uns sehr bewegt die letzten Jahre, aber auch unsere Investoren tatsächlich. Und seitdem tun sich Investoren, zum Glück nicht alle, aber einige tun sich schwer, in diesem Bereich auch zu investieren. Und aus meiner Sicht ganz klar ist es nicht der richtige Weg oder auch der falsche Weg, weil wir da getrieben sind die Investoren getrieben sind teilweise von den Medien. Und wenn ich unser Portfolio sehe, unser Portfolio ist weiterhin sehr, sehr stabil. Wir produzieren immer noch stabile Renditen, wir produzieren stabile Cashflows. Wir sind relativ unabhängig, sobald ein Park auch erstmal betrieben ist, von was in den USA passiert oder auch was an der Börse passiert, weil wir einfach von anderen Faktoren abhängig sind. Und deswegen aus meiner Sicht wurden wir in ein falsches Licht bisschen gerückt und da sollten wir gemeinsam wieder rausgehen, weil das ist für mich auch mein persönliches Anliegen, persönliches Ziel. Wir brauchen die Erneuerbare. Sie haben es am Anfang auch gesagt. Ich meine, das hat was mit Klima zu tun. Das hat was mit der Energiewende zu tun. Und wir schaffen es nur gemeinsam, da irgendwie rauszukommen. Und dafür sind halt auch Gelder von Investoren auch notwendig dafür.
Und die Gelder von Investoren müssen ja auch dann nachhaltig und wettbewerbsfähig rentieren. Und dass man sich vielleicht dann eben nicht in diesem Politikstrudel oder Stimmungsstrudel bewegt. Und das ist ja wirklich überhaupt nicht die Perspektive von Investoren. Das wünscht sich kein Investor. Das können wir mit diesem Gespräch vielleicht auch belegen. Dann schauen wir doch mal, wie der Markt heute aussieht. Und Sie haben gesagt, dass es da aus Ihrer Sicht viele verschiedene Trends und Entwicklungen gibt, die vielleicht auch die Perspektive auf das Thema erneuerbare Energien stabilisieren oder einfach auch langfristig planbar machen. Wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir bald Neuwahlen haben und dann irgendeine Regierung an die Macht kommt, die sagt, was, erneuerbare Energien, so ein Quatsch, wir bauen wieder Atomkraftwerke oder wir öffnen die wieder, kann ja alles passieren und das ist ja auch nicht bei einer Wahrscheinlichkeit von null, dann sollten ja trotzdem die Energieparks noch gut funktionieren. Also wo stehen wir da und was macht der Gesetzgeber aktuell?
Also die Parks, die wir betreiben, die funktionieren aktuell auch teilweise ohne diese staatliche Förderung. Also gerade wenn man sich in die Nachbarländer mal umschaut, in Skandinavien oder Spanien, da gibt es seit Jahren keine Förderung mehr entsprechend für Wind- oder Solarparks. Die werden vermarktet, entweder freier Markt oder man sucht sich entsprechende, man nennt das Off-Taker, also Stromabnehmer, die Interesse haben an grünen Strom. Die gibt es weiter und die gibt es auch in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren einer der größten Solarparks in Deutschland errichtet. Der läuft auch bereits seit jetzt knapp 2,5 Jahren und den betreiben wir mit gemeinsamem Energieversorger, der uns quasi den Strom zum festgelegten Preis einfach abnimmt.
Mhm. Wo steht der Energiepark, wenn ich es fragen darf?
Der Solarpark? Der steht in Brandenburg.
Da scheint die Sonne.
Das ist gut. da scheint die Sonne, genau. Ja, also der Park funktioniert sehr gut. Der produziert entsprechenden Cashflow, hat ein vernünftiges Profil, so das funktioniert gut.
Also wenn Sie beispielsweise die Energie für die zur Verfügung stellen, die erneuerbare Energien kaufen wollen oder kaufen müssen, weil sie das auch ihren Kunden versprochen haben in einem bestimmten Energiemix, dann sind sie sozusagen durch diese Vereinbarung nicht angewiesen auf Subventionen. Jetzt habe ich es grob so verstanden, in Deutschland gibt es teilweise noch Subventionen. Im Ausland oder in Skandinavien braucht man die nicht, weil dort sozusagen das Abnahmeniveau der Energiepreise so rentabel ist, dass oder also weil es auch die Gesetzeslage gar nicht hergibt, dass dort Subventionen gezahlt werden?
Also es kommt darauf an, wie man auf so ein Projekt schaut. Wenn ich mir in Skandinavien angucke, funktioniert auch deswegen, weil alles, was danach kommt, darauf eingestellt ist. Also Deutschland hat ja durch das jahrelange EEG es auch so gehabt, dass teilweise Pachtzahlungen sehr hoch waren. Während wenn ich mir das in Skandinavien oder in Spanien anschaue, sind Pachtzahlungen deutlich geringer. Ich muss auch dort mit einem anderen Eigenkapitalanteil rangehen, so dass die Märkte auch funktionieren. In Deutschland sind wir, wenn wir auf einen Windpark gucken, teilweise noch in dieser alten Welt. Da funktioniert es aktuell nur mit einem reinen EEG-Tarif, weil teilweise alte Pachtverträge vorhanden sind. Die Turbinenhersteller auch tatsächlich in Deutschland noch eine andere Marge auf Turbinen addieren oder ergänzen als zum Beispiel in Skandinavien. Wenn ein Solarpark in Deutschland auch mittlerweile gut funktionieren kann, ohne die staatliche Förderung.
Spielt denn eigentlich der CO2-Preis bei diesen ganzen Fragestellungen eine Rolle?
Für uns aktuell hat in dem Sinne eine Rolle, dass wir die sogenannten Herkunftsnachweise mitverkaufen bei Projekten, wenn es kein EEG-Fördersystem hat. Da spielt es eine Rolle. Ist aber vom Gesamtumsatz eines Parks noch, hat es noch einen deutlich kleineren Anteil. Wir glauben, dass es weiter ansteigen wird in naher Zukunft. Gerade wenn man sich mal anguckt, wer eigentlich die zukünftigen Stromabnehmer sind. Und wenn man sich massiv darauf konzentriert, sieht man, dass es immer mehr Elektrolyseure geben wird in Deutschland. Die brauchen wir, um gewisse Netzstabilität zu haben, um Energie auch zu speichern. Und wir sehen das ganze Thema KI, Data Centers, die ja regulatorisch gerade so sind, dass sie 100% grün sein sollen, einfach auf die Quelle oder als die Abnehmer ab für Strom in den nächsten Jahren, weil die einfach Bedarf haben, entsprechend grünen Strom zu nutzen.
Letztlich, also sofern die CO2-Bepreisung nicht abgeschafft wird, was ja einige fordern, haben wir, glaube ich, aber auch keine Möglichkeit mehr, uns darum zu bemühen, den Planeten zu retten. Das kann ja dazu führen, dass wenn es eben nicht abgeschafft wird, tatsächlich dann auch die konkurrierenden Energieformen Probleme bekommen. Und ich glaube, was das Thema Kernkraft angeht, da muss man mal sehen, wie sich das in Europa entwickelt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, was an Kernkraft in Europa aktuell neu aufgebaut wird, ein konkurrenzierendes Thema zu erneuerbaren Energien? Oder sehen Sie das nicht so, weil erneuerbare Projekte immer in einer gewissen Nische sind, immer einen gewissen Status haben und auch nicht sozusagen als Quelle oder weil wir die nukleare Energie nicht als nachhaltige Quelle für Energie, sagen wir mal, außerhalb von Frankreich anerkannt wird?
Also ich glaube nicht, dass es die Zukunft sein wird außerhalb von Frankreich. Das muss man ja dann tatsächlich so auch erwähnen, weil die Franzosen da ja doch anders unterwegs sind. Wenn man sich mal den Strommix anguckt, auch in den letzten Wochen, Jahren, Monate, die haben genügend Zeit mittlerweile, wo wir Strom komplett aus Erneuerbaren liefern können. Ja, es gibt immer wieder Phasen, wo wir diese 100% oder teilweise mehr entsprechend produzieren und wir dadurch alles abdecken. Was jetzt kommt, und da spielt dann gerade in Frankreich Atom ja auch eine Rolle, ist in dem Moment, was ist, wenn wir eine Dunkelflaute haben? Was ist, wenn kein Wind weht? Was ist, wenn keine Sonne scheint? Da entsprechend brauchen wir die flexiblere Lösung, die aber auch aus Richtung Elektrolyseure kommen kann oder aus Batteriespeichersysteme, die ja immer mehr vermehrt gebaut werden. Und wenn man sich mal da die Zahl von der Bundesnetzagentur anguckt, wir haben über 400 Gigawatt an Anträgen an den Netzbetreiber für Batteriespeicher. Das ist deutlich mehr, als wir eigentlich brauchen, um diese Menge an Strom, die wir produzieren, auch auszugleichen. Wenn man das Bild mal so weiterspinnt in 3, 4, 5 Jahren und die Speicherung tatsächlich dann gebaut und errichtet werden, wovon ich ausgehe, dass mindestens 30-40% davon auch soweit betrieben werden können, dann brauchen wir auch keine Atomkraftwerke mehr. Wenn dann noch Elektrolyseure dazukommen, was ja auch Stück für Stück passiert, dann haben wir hier ein System, was rein grün funktionieren kann, aus meiner Sicht.
Das war meine nächste Frage oder wäre meine nächste Frage nach den Speicherkapazitäten. Das ist ja sozusagen immer als Idee mitformuliert worden, dass es eigentlich egal ist, wann der Strom entsteht, wenn er gespeichert werden kann. Und da sagen Sie, es gibt Batteriespeichersysteme, die beantragt sind und die dann hoffentlich auch gebaut werden. Gibt es aus Ihrer Sicht außer den klassischen Batteriespeichersystemen andere Speichermöglichkeiten, die jetzt außerhalb dieses Batterie, dieses, ich sag mal, sehr chemikalisch chemisch getriebenen Batteriesystems funktionieren? Und da haben wir vielleicht auch irgendwo eine, ich sag mal, Baustoffkomponentenabhängigkeit von China. Wir wollen ja oder Energiespeicherkapazitäten aufbauen, aber so innovativ, außer im Batteriebereich, ist die Wirtschaft da offenbar noch nicht, oder?
Also es gibt verschiedene Ansätze, wie gesagt, sowas wie Elektrolyseure, das sieht man immer mehr, dass die auch mittlerweile Baugenehmigung kriegen und auch die ersten in Betrieb gehen. Wenn man da aus Investorensicht drauf schaut, also wir als CE haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man früher Richtung Biogas, Biomasse guckt, das ist halt kein einfaches Investment, das wir als Asset Manager aus Hamburg heraus betreiben können, weil da braucht man Menschen vor Ort, man braucht irgendwie auch immer Input. Ja, und deswegen für uns ist der Weg nach vorne Batteriespeicher. Für andere Akteure, da sind aber auch ganz andere, sei es Pumpspeicher, Kraftwerke, etc., Gas, LNG, Gaskraftwerke, entsprechende Maßnahmen, die man dort auch tatsächlich anwenden kann und die auch kommen werden aus meiner Sicht. Mhm. Aber nicht für uns als klassischer Investor, der es am liebsten von Hamburg aus macht, ja, die Parks zu betreuen.
Und dann haben wir noch das Thema negative Strompreise. Wir räumen jetzt mal gerade so ein Narrativ nach dem anderen ab, was ich sehr gut finde. Die negativen Strompreise, wir haben das mal, haben Sie auch schon so angedeutet, wie die zustande kamen und die dann in der Volatilität der Strompreise immer wieder sozusagen die Beurteilung hervorrufen in der Politikkommunikation, wie schlecht Deutschland aufgestellt ist und warum hat man nur die Kohlekraftwerke abgeschaltet, warum hat man die Atomkraft abgeschaltet. Das wäre alles ohne diese Abschaltung nicht passiert. Wie ist denn Ihr aktueller Blick darauf? Was ist denn eigentlich, wie kann ein Strompreis denn negativ werden? Und inwieweit können denn Energiequellen, die jetzt nicht Tag und Nacht gleichförmig funktionieren, dazu beitragen, trotzdem einen künftigen negativen Strompreis zu erzeugen? Und drittens, aber das frage ich dann gleich nochmal, wie gehen Sie denn in Ihren Parks mit negativen Strompreisen um? Aber fangen wir mal an, wie kann das entstehen?
Ja, also im Prinzip, wie kann es entstehen, ist immer so ein bisschen Richtung Angebot und Nachfrage, muss man so ein bisschen sich das vorstellen. Ja, also im Prinzip stellen wir fest, es gibt viel Wind und Sonne und wir haben Wochenende, es kaum eine Fabrik läuft oder wenige Fabriken laufen. Das heißt, wir haben Überangebot an Strom und der Strom muss irgendwie im Moment weg. Das heißt, die die Produzenten bieten quasi, haben die Möglichkeit, entweder abzuschalten oder aber aufgrund der EEG-Förderung, die wir teilweise haben, haben wir gar keinen auf Basis von alten Projekten gar nicht das Interesse abzuschalten, weil wir immer noch vergütet werden für die Parks, die negativ produzieren. Wenn dann also auf jeden Fall zu viel Strom im Netz ist, mehr als Bedarf ist, kann es dazu führen, dass die Preise entsprechend negativ werden, wenn die Anlagen nicht abgeschaltet werden. Das ist mal relativ simpel. Im Prinzip ist es ein bisschen komplizierter, weil man da Richtung Merit Order gehen muss und welche Atomkraftwerke alles eine Rolle spielen, aber so ist der grobe Grundsatz.
Aber vielleicht an der Stelle mal kurz nachgefragt, erneuerbare Energien können ja jederzeit quasi vom Netz genommen werden. Ne? Also wenn das Windrad sich dreht und es gibt jetzt niemanden, der den Strom abnimmt, dann läuft das halt ins Leere. Gleiches bei Solarenergie. Aber es gibt wie bei Atomkraftwerken einen monatelang oder jahrelang Abschaltprozess, der irgendwie am besten geplant ist, sondern das ist ja wesentlich unkomplizierter, das zu regulieren.
Komplett. Wir sind auch verpflichtet, das machen zu können. Also wir können jede Anlage eigentlich per Knopfdruck, kann die ausgestellt werden tatsächlich. Also wenn man davon ausgeht, dass negative Preise sind und wir dafür auch entsprechend nicht vergütet werden mit unserer Anlage, dann schalten wir auch aus, um einfach ja da keinen Strom zu produzieren in dem Moment. Aber das muss man ja schon sagen, gerade in so einer Kalkulation, wenn man sich für ein Investment entscheidet, ja, dann entscheidet man sich ja für 20, 30 Jahre Investment. Da hat man ja, und gerade wenn man aus der älteren Zeit kommt, wo die negativen Preise nicht so aktiv oder nicht so hoch waren, man benchmarkt sich am Ende des Tages immer mit einem Businessplan, den man am Anfang getätigt hatte. Da ist schon immer die Frage, schalten wir ab oder schalten wir nicht ab? Und bei alten Tarifen schalten wir entsprechend nicht ab, ja, weil wir einfach sagen, die werden vergütet weiterhin bei einigen Projekten.
Um jetzt die Brücke zu bauen, was die CEE Group aus der Situation eigentlich macht, müsste man ja eigentlich schon vorausschließen, dass man so einen Solarpark exemplarisch nicht einfach nur als Solarpark entwickelt, sondern im Prinzip schon mitdenkt, wie man mit diesen Schwankungen umgeht und daraus so ein ganzes Lösungskonzept baut. Aber vielleicht können Sie uns mal mitnehmen in Ihre Welt, wie CEE jetzt den Risiken der einzelnen Elemente dieser Stromerzeugung und den Schwankungen ein Paket schnürt, das die einzelnen Komponenten deutlich abfedert und damit das Gesamtrisiko auch deutlich reduziert.
Ja, sehr gerne. Was wir gemacht haben ist, sagen wir so ein konkretes Beispiel, wo wir gerade jetzt in der finalen Umsetzung auch uns befinden. Wir haben mehrere alte Fondsvehikel, also wir haben unser erstes Vehikel 2007 aufgelegt und standen vor circa anderthalb Jahren vor der Frage, was machen wir mit diesen Projekten, die jetzt eine gewisse Reife haben. Und wir haben uns dann gemeinsam mit den Investoren hingesetzt und überlegt, wie geht das? Und wir haben aus diesen drei alten Vehikeln, haben wir alle Assets in ein neues Vehikel übertragen, so dass wir einmal das Portfolio ein bisschen durchmischen konnten. Das heißt, wir haben dann alte Assets, die aus alten EEG-Tarifen sind und auch aus Tarifen, aus Projekten, die keine Tarife mehr haben, konnten wir alle gemeinsam in einen neuen Fonds übertragen, so dass wir das mit diesem Fonds genau das jetzt irgendwie besser steuern können. Wir haben dort knapp 450 Megawatt an Wind- und PV-Assets in diesem Fonds und haben dadurch diesen riesen Vorteil, dass wir jetzt nicht nur ein Asset haben, das heißt, ich bin davon abhängig, ob jetzt Wind weht oder nicht und genau an dem Standort, sondern wir haben ein riesen Portfolio und können damit eine dauerhafte Strommenge liefern. Und dadurch, dass wir eine dauerhafte Strommenge liefern, hat es halt den Vorteil, dass wir eigentlich, auch wenn es mal negativ ist, an einer anderen Stelle produzieren oder auch nicht produzieren können oder auch mal entsprechend die Anlage entsprechend konfigurieren können, um an manchen Stellen mehr Ertrag zu erzielen. Und was der Riesenvorteil dahinter ist tatsächlich für unsere Investoren, dass wir dadurch, dass die Projekte in die Jahre gekommen sind, wir jetzt dabei sind, diese Projekte auch entsprechend zu repowern. Bedeutet, die Projekte haben jetzt eine Dauer von Minimum 17 Jahre ungefähr. Und wir haben dann vor knapp auch anderthalb Jahren angefangen, ein Team aufzubauen von jetzt aktuell circa 20, 25 Personen, die vor Ort sind, die die Nutzungsverträge verlängern, die vor Ort neue Genehmigungen einholen, um entsprechend die alte Fläche, die wir schon haben, wo wir uns einfach immer vor Ort gut präsentiert haben, muss dazu sagen, wir als CE ist so, wir haben eine klassische Buy-and-Hold-Strategie, bedeutet, wir haben Projekte gekauft, erworben, betrieben und betreiben die eigentlich bis zum Ende. Früher war der Plan bis zum Rückbau, heute ist es, das Leben danach geht weiter. Weil wenn ich die Fläche einmal habe, wenn ich den Kontakt habe zu den Grundstückseigentümern, zu Behörden und Netzbetreiber, kann ich entsprechend dieses Gut nutzen und das Repowering vorantreiben.
Vielleicht darf ich kurz fragen, Repowering, um das nochmal zu verdeutlichen, heißt, dass Sie nach der Ablauf der normalen Nutzungszeit eines Solarparks und über Windpark müssen wir da gleich noch sprechen, ob Windkrafträder jetzt wirklich nicht recycelbar sind, nach der Ablaufzeit eines Energieinvestments sozusagen nicht nur die Laufzeit, die Standortmiete nochmal verlängern, sondern auch die Elemente austauschen, um der neueren Technologie gerecht zu werden. Kann man das so sagen?
Genauso kann man das sagen. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, an dem wir gerade arbeiten, wo wir jetzt auch gerade tatsächlich die Genehmigung erhalten haben und auch die Netzanschlusszusage. Das ist ein Park in Niedersachsen, circa 50 Megawatt Peak. Der ist aus dem Jahr 2011, hat einen alten EEG-Tarif. Dieser Park ist einfach ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, und da ist es so, dass wir jetzt durch dieses Repowering, das heißt, indem wir die Module austauschen, also einfach neuere Module nehmen, einfach weil die Effizienz deutlich gestiegen ist, können wir auf diesem Park auf einmal 100 bis zu 130 Megawatt Peak hinbauen. Das heißt, wir verdoppeln auf der gleichen Fläche die Stromproduktion, was natürlich für unsere Investoren eine super, super Geschichte ist, weil wir einfach deutlich mehr Strom produzieren, gar nicht mehr Kosten haben, aber auch für alle Beteiligten, weil wir nicht neue Flächen benötigen dafür, sondern Bestandsflächen nutzen können. Das ist ein Industriegebiet, da ist der Park bekannt. Ja, da kennen die Leute den Park, der gehört mittlerweile ins Bild dazu. Das darf man ja mal nicht vergessen. So ein neuer Park, wenn er irgendwo entsteht, ist ja für viele noch ein Fremdkörper. Viele vor Ort wundern sich oder sind sie vielleicht sogar auch dagegen. Ja, also es ist ja mal, jeder möchte Erneuerbare, bloß nicht im eigenen Wintergarten, so ungefähr. Und das hat den riesen Vorteil, dass wir einfach eine Fläche nutzen können, die schon vorhanden ist. Wir können die Fläche nutzen, wir können es aufstocken, wir können die Nennleistung erhöhen und damit die Produktion und damit einfach in Summe ja was Gutes schaffen, was für alle, glaube ich, einen riesen Mehrwert bietet.
Ich finde es total spannend, mal darüber nachzudenken, wo jetzt eigentlich aktuell so die größten Effizienzgewinne bestehen. Also wenn Sie sich nach der normalen Ablaufzeit eines Solarparks jetzt sozusagen mit dem Repowering beschäftigen, sind dann die Solarpaneele doppelt so effizient oder wie kann man das grob bemessen?
Ja, also es gibt mehrere Faktoren, die da jetzt eine Rolle spielen. Also das eine ist, dass man früher die Module weiter auseinandergebaut hat. Ja, da waren größere Reihenabstände drin. Mittlerweile kann man die Reihen auch dichter aneinander bauen. Das heißt, ich kriege schon mal mehr auf die Fläche hin. Und gleichzeitig hat sich die Modulklassen deutlich erhöht von, sagen wir mal, aktuell 15% Wirkungsgrad auf knapp 25%, sodass man auf einer gleichen Fläche einfach deutlich mehr Leistung oder Strom produzieren kann auf der gleichen Fläche eigentlich.
Also die dichtere Verbauung, aber auch die Paneele sind
genau sehr genau. Ja, beides zusammen ist die, und dazu kommt dann auch, dass die anderen Komponente wie Wechselrichter entsprechend auch mehr können, Trafostationen. Also es ist ja so ein Bild von vielen Themen, die sich technisch einfach fort oder technischer Fortschritt, der da reinspielt, aber der Haupttreiber ist tatsächlich die neuen stärkeren Module im Solarbereich, die dann einfach mehr Produktion zulassen.
Wenn man die Beobachtung auf die Windenergie übersetzen möchte, was kann man da sagen? Da werden die Windkrafträder tendenziell immer größer, sofern dann in den einzelnen Gebieten zugelassen.
Und genau, also, ja schon.
Ja, also das geht ja immer einher mit irgendwelchen Befindlichkeiten der Anwohner, die sich dann, auch wenn das Windkraft dann irgendwo in einem Wald einsam rumsteht, ärgern. Vielleicht hat man an der Stelle vergessen, wie bei den Solarparks auch, die die Anwohner mit ins Investment zu nehmen. Das hat sich ja bewährt. Vielleicht haben sie da auch Modelle, wie sie sozusagen die dort lebende Bevölkerung mit einbinden. Aber die können sich an ihren Investments beteiligen. Aber wie ist das denn bei Windkrafträdern? Sind da einfach nur die Spannbreiten größer geworden? Ist die Effizienz größer geworden? Die Lebensdauer vielleicht, auch weil man immer wieder darüber diskutiert, kann man die Rotoren von Windkrafträdern eigentlich wirklich irgendwann mal recyceln oder muss man die verbrennen?
Also der größte Gewinn erstmal der Produktion kommt durch die höheren Türme. Also wenn man sich mal so anschaut, früher hatten wir so 82 Meter Nabenhöhe, mittlerweile gehen wir auf 169 Meter Nabenhöhe. Wir haben deutlich längere Rotoren und durch die längeren Rotoren vor allem können wir deutlich mehr produzieren. Na, das ist somit der entscheidende Treiber dort bei dem Gewinn tatsächlich der Produktion. Also wir haben mehr Nennleistung, wir haben deutlich mehr Produktion. So nehmen wir tatsächlich die mit und wir konnten bei uns, in unserem Portfolio ist es so, dass wir von 450 Megawatt in Summe Wind und PV auf knapp 1,1 Gigawatt auf bestehenden Flächen steigen können. Das heißt, mehr als eine Verdopplung. Und das ist das Erstaunliche, es ist zwar von der Nennleistung eine Verdopplung, aber von der Produktion her mehr als eine Verdreifachung tatsächlich, aufgrund der Effizienzgewinne. Mhm. Ja, das heißt, wir können einfach das Dreifache an Strom produzieren. Das ist der Riesenvorteil dort.
Das sind noch gute Nachrichten. Dann gehen wir sozusagen mit den Beobachtungen nochmal zurück zu der Integration der einzelnen Pakete. Also ich fasse mal zusammen, was wir bisher gelernt haben. Die CE Group geht den Weg der Diversifikation. Wenn sie sozusagen eine Familie an Energieparks zusammenpacken, dann sind die so strukturiert, dass wir jetzt nicht von einer regionalen Schwierigkeit bei den anderen ebenfalls betroffen sind, sondern dann gleicht sich das in der Regel ganz gut aus. Zweitens, das Repowering ist sozusagen eine Wiedernutzung einer bestehenden Fläche, die dann effizienter wird. Welche weiteren Schritte können Sie da gehen, um so ein Investment noch unabhängiger von all den Faktoren zu machen, die wir vorher besprochen haben?
Also was wir dann noch gemacht haben, ist, dass wir dann wegkommen von der, ich sag mal, Einzelfinanzierungsebene. Also weil wir haben immer einen Teil Eigenkapital drin oder Fremdkapital, dass wir wegkommen von Projekt zu finanzieren in Richtung von, dass wir das Portfolio gemeinsam finanzieren. Bedeutet, dass wir dort einen Club haben von Banken, die quasi eine Ebene höher investieren, nicht auf SPV-Ebene, also auch nicht auf Projektebene, so dass wir entsprechend die Projekte auch errichten können und bauen können für die Investoren. Und dazu kommt, und das ist aus meiner Sicht mit der entscheidende Hebel, wir können hier gegenüber diesen Stromabnehmern ein sogenanntes Baseload-Profil liefern. Ja, das bedeutet, wir produzieren hier quer durch Deutschland weg Strom aus Wind und aus Solarassets, aus Wind und Solarassets. Und wir können entsprechend in Abstimmung mit diesen Off-Takern, Stromabnehmern, auch die Richtung unserer Solarparks mit gemeinsam bestimmen. Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Stromabnehmer einzeln auf ein Asset guckt er sich an, was habe ich eigentlich in der Region? Ich sage mal ein Beispiel, ich habe drei Solarparks, einen Windpark, wo ich bräuchte noch einen zweiten Windpark, denkt er sich und sagt dann, wenn jemand mit mir einen Windpark anbietet, kann ich entsprechend Konditionen bieten. Wir drehen das um vom Einzelnen und sagen zu den Datacentern oder auch zu anderen Anbietern im Sinne von, hier habt ihr ein Portfolio, ja, 1 Gigawatt an Assets quer durch Deutschland. Ihr seid eigentlich das ganze Jahr über 24/7 habt ihr eigentlich eine relativ hohe Stromproduktion, die ihr nutzen könnt. Und das ist eigentlich ein Riesenhebel für dieses Portfolio auch entsprechend, dass wir das attraktiv gestalten konnten auch für unsere Investoren. Mhm.
Und jetzt kommt im Prinzip als letzte Komponente sozusagen der Energiespeicher dazu, der es ja ermöglichen würde, dann diese ganzen Energieproduktionsschwankungen auszugleichen und der sie ja, wenn man den Speicherplatz dann auch hätte, in die Lage versetzt, dass sie von negativen Strompreisen auch profitieren könnten.
Genau, also wir planen von Anfang an bei jedem Projekt auch einen Speicher mit ein entsprechend. Das ist auch tatsächlich, da hat sich auch der Markt gedreht. dass auch die Behörden direkt auf uns zukommen und sagen, wo ist denn der Speicher bei euch? Den brauchen wir doch auch. Also es ist nicht nur, dass wir auf die zugehen, sondern auch die Behörden uns proaktiv anrufen und danach fragen. Und das ist der Riesenvorteil auch im Portfolio. Das heißt, wir können auch entsprechend, wenn da mal Überkapazitäten da sind und das nicht abgenommen wird vom Markt, entsprechend den Strom auch entsprechend speichern und dann zum späteren Zeitpunkt auch wieder ins Netz zu bringen.
Okay, also wird das dann quasi, und wir sind ja auf dem Weg dahin, das zu diskutieren und das dann auch umzusetzen, wird das dann sozusagen ein ganz normales Element eines Energieportfolios, dass man den Speicher gleich schon mit integriert und technologisch wird der Speicher, wie auch immer er dann geschaffen sein wird, im Idealfall immer mit dabei sein?
Ja. Also aus meiner Sicht wird das in den nächsten Jahren der Fall sein. Es wird kaum noch einzelne Projekte geben, wo kein Speicher mit dabei sein wird, vor allem im Solarbereich. Und wenn man in die Richtung kommt, dass man keine Förderung hat. Was die spannende Frage dabei ist, man unterscheidet dort zwischen zwei Speicherarten. Man unterscheidet zwischen einem sogenannten Grünstromspeicher und einem Graustromspeicher oder auch manche sagen Standalone oder Colocation-Speicher. Der Colocation-Speicher ist so, dass er Strom nur aus dem jeweiligen Park ziehen darf, nicht aus dem Netz. Ja, und ein Graustromspeicher ist so, der kann auch vom Netz ziehen. Wenn ich Richtung mein Park gucke, brauche ich mindestens einen Grünstrom- oder Colocation-Speicher, weil ich dann entsprechend, wenn negative Preise sind, den Strom in den Speicher nehmen kann, um ihn an spätere Stelle auch wieder einspeisen zu können.
Mhm. Und wohin geht die Tendenz bei der Richtung der Speicher? Also wenn man, ich sag's mal so ganz einfach, wenn man das auf die Ideen der Elektroautos bezieht, dann würden bei entsprechender Regulierung, von der wir noch weit, weit weg sind, die Energieautos den Strom, den sie vielleicht geladen haben, auf Wunsch auch in den Energiemarkt geben, wenn es für den Energieautobesitzer vorteilhaft ist, oder sie würden ihn laden, wenn er irgendwie besonders günstig ist und den Strom in die Batterie ziehen. Ähnliches wäre ja dann im Prinzip bei diesen grauen Energiespeichern auch denkbar. Sind die auf dem Vormarsch oder eher die anderen?
Aktuell würde ich sagen, es ist 50-50 von meiner Wahrnehmung her. Es ist einfacher aktuell, wenn man einen Park hat bereits, einen Grünstromspeicher mit daneben anzuschließen, weil entsprechende Gesetze geschaffen worden sind. Die sind letzte Woche Freitag auch teilweise verabschiedet worden oder durch den Bundesrat durchgegangen. Das heißt, man hat den Vorteil, dass ich auf dem bestehenden Netzanschluss einen Speicher ergänzen kann, während ich beim Graustromspeicher einen komplett neuen Netzanschluss habe. Und dadurch, dass wir Engpässe haben mit den Netzen, ist es nicht so einfach, einen Graustromspeicher neu zu sparen. Das ist auch der Vorteil ja von unserem Konstrukt mit dem Repowering-Fonds. Weil wir überall schon Netzanschlüsse haben, haben wir halt die Möglichkeit, überall auch gleich einen Speicher daneben hinzustellen. Deswegen, ich glaube, tendenziell ist es 50-50. Kurzfristig wird es eher in Richtung Grünstromspeicher gehen, während es dann langfristig wieder in eine andere Richtung geht. Wer sich neben den Gesetzgeber sich noch viele Gedanken machen muss, sind auch die Netzbetreiber. Die sind an vielen Stellen, muss man sagen, auch noch überfordert. Weil es ist ja auch das Energiemanagementsystem dahinter, wie das alles zusammenhängt, wie das funktioniert, ja, das ist auch nicht trivial für so einen Netzbetreiber tatsächlich zu betreiben.
Wie sehen Sie denn den deutschen Stromnetzbetreibermarkt und sozusagen das Problem, dass der Strom, die erneuerbaren Energien ja eher in Norddeutschland erwirtschaftet werden und dann nach Süddeutschland gebracht werden müssen, wo wir da uns noch ein bisschen... Also wir wollen unsere schönen Waldflächen, verstehen Sie auch bestimmt, Sie sitzen in Hamburg, ich in München, wir wollen unsere schönen Waldflächen nicht verschandeln und die schönen Berge, das überlassen wir alles über dem Flachland im Norden, nein, Spaß beiseite. Aber wie sehen Sie denn die Entwicklung in Deutschland und die Hürden und auch den Willen der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung, da Vereinfachung und Klarheit zu schaffen? Okay, der letzte Satz war ein Killer.
Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich der Wille irgendwo da ist, weil jeder weiß, wir wollen das und ehrlicherweise, wir brauchen das. An der Umsetzung hapert es aber noch. Geht ja schon los, mache ich das jetzt irgendwie unterirdisch, die Kabel, oder mache ich Hochspannungsleitung. Ja, genauso wie Sie gesagt haben, auch im Süden möchte ich aber keine Windkraft haben. Ja, die Frage kommt dann, brauche ich ja nicht in Brandenburg oder in MacPom den nächsten Solarspeicher, nur weil ich dort Fläche, oder den nächsten Solarpark, nur weil ich dort Fläche habe. Und das sind, ich glaube, das alles wollen, aber wie das gehen soll, ist vielen, vielen noch unklar tatsächlich. Aus meiner Sicht geht das nur über Investitionen, ja, in Netze. Und wir brauchen einen entsprechenden Rahmen von der Regierung, die aber noch nicht aus meiner Sicht vorliegen, mit dem wir dann mal wirklich was anfangen können.
Also das würde es erleichtern, rational und wirtschaftlich nachhaltig mit solchen Anlagen zu operieren. Dann können wir das als Wunschzettel schon mal an die Bundesregierung schicken. Wie sieht's denn im europäischen Ausland aus? Sie sind ja international aufgestellt, da sehen Sie andere Rahmenbedingungen. Sind die anderen Staaten, in denen Sie investiert sind, schon ein bisschen weiter?
Die sind noch nicht, nein, muss man so sagen. Also gerade wenn man nach Spanien guckt oder nach Holland, viele Märkte kämpfen eigentlich mit den gleichen Themen, wie wir die haben. Mhm. Wenn man mal zu einem Nachbarn Polen rüber guckt, da ist ja noch eine sehr, sehr starke Kohlelobby zum Beispiel. Da sind die Netze noch nicht annähernd ausgebaut für erneuerbare Energien. Holland hat zum Beispiel sehr, sehr schnelles Wachstum gehabt im Bereich Solar. Wiederum Wind ist dort überhaupt nicht oder so gut wie gar nicht errichtet worden oder genehmigt worden, weil das Land sehr, sehr klein ist und dort sehr viele Bürger eigentlich dagegen waren. Die haben gerade massiv mit den Netzen zu kämpfen. Und das Gleiche sieht man auch in Spanien, dass das spanische Netz, die Netze sind sehr komplex tatsächlich, wie man die steuern kann.
Dann haben wir das aber sozusagen noch als stille Reserve, als Effizienzreserve, die dann hoffentlich und notwendigerweise eigentlich auch im Laufe der nächsten Jahre gehoben wird für den Betrieb ihrer Energieflächen. Wenn wir nochmal sozusagen die Klammer um Ihr Portfolio legen, wir haben die einzelnen Elemente kennengelernt, da gibt es verschiedene Windparks, es wird diversifiziert, es wird repowered, es wird verdichtet, es wird durch dieses Repowering und durch diese Effizienzsteigerung auf einer bestehenden Fläche mehr Energie erzeugt, dann entstehen ja tatsächlich unter ESG-Gesichtspunkten Vorteile, die ja in irgendeiner Form auch gescored werden. Und jetzt lassen wir mal die Family Offices und die Privatanleger außen vor. Die haben mit diesem Scoring in den letzten Jahren sehr stark gefremdet. Aber alle anderen, und das sind die großen Gelder, möchten ja nachhaltig investieren und möchten das auch transparent machen. Wo sind denn aus Ihrer Sicht in Ihrem Ansatz die großen Vorteile für Vermögen, die tatsächlich ganz bestimmte ESG-Ziele verfolgen?
Also wir haben ja ganz klare CO2-Vermeidung. Das ist ja bei uns einer der großen Hebel tatsächlich. Wenn man sich dieses Portfolio anschaut, über das wir gerade gesprochen haben, da haben wir von der Vermeidung, ich glaube, von knapp 400.000 auf 1,5 Millionen Tonnen an Vermeidung von CO2. Das ist schon eine massive Zahl. Wir haben lokale Wertschöpfung vor Ort. Also wir versuchen ja auch immer mit Leuten vor Ort dann zusammenzuarbeiten, die Parks entsprechend auch dann warten oder wenn eine Reparatur ansteht oder auch wenn die errichtet werden. Wir haben in Deutschland durch den Paragraph 6 EEG haben wir eine kommunale Einnahmequelle geschaffen oder wurde geschaffen, die wir auch vollumfänglich nutzen. Das heißt, die Kommunen profitieren auch davon. Genau. Mhm.
Also da passiert was und das lässt sich dann auch messbar machen. Also wenn Sie sozusagen Ihre Anlagevehikel den außenstehenden ESG-Dienstleistern zeigen, dann bewerten die und geben ihnen einen bestimmten Score und ermitteln auf verschiedenste Wege sozusagen die CO2-Vermeidung und so weiter und so fort. Was gibt's da für Dinge zu nennen, wo sie besonders gut sind, auch wenn Sie das mal vergleichen mit Konkurrenzprodukten? Weil ich ja denke, dass dieser Portfolioansatz und dieser integrierte Ansatz durchaus da so ein bisschen anders beleuchtet wird, als wenn Sie jetzt einen reinen Windpark kaufen, einen singulären, der irgendwo steht und seinen Wind ausgesetzt ist.
Also was wir und im Rahmen von ESG auch entsprechend sehen von unserer Seite ist, wir haben circa über, also wenn man es mal so klassisch die EEG-Scores-Kriterien sich mal so anguckt, die haben über 23.000 vermiedene Krankheitsfälle durch die Erneuerbaren, die wir haben, durch dieses Portfolio. Wir haben über 2 Millionen Megawattstunden, die wir im Bereich erneuerbare Energien aus CE-Sicht bereits produziert haben. Über 1 Million Haushalte können von uns versorgt werden mit unserem Portfolio. CO2-Vermeidung hatte ich gerade schon genannt. Das sind einige Zahlen. Wenn man sich mal die Scores anguckt, da sind wir gerade im Bereich Gesundheit und Wohlergehen, das ist ja der Dreier, sind wir sehr vorne mit dabei. Beim Klimaschutz sind wir dabei. Also wir haben halt die Nachhaltigkeit für Städte und Gemeinde. Ja, das ist viele, viele Themen, die eine Rolle spielen. Wo wir uns auch, glaube ich, gerade wir als CE uns massiv unterscheiden von unseren Wettbewerbern, ist, dass wir halt vor Ort sind. Also wie gesagt, wir kaufen Parks, wir errichten die und wir betreiben die immer auf einer Basis Buy and Hold. Also wir sind nicht die Investoren, die reingehen, für 2 Jahre vielleicht einen Park bauen und dann wieder weiterverkaufen, sondern für uns ist diese Nähe vor Ort wichtig. Nur so funktioniert auch dieser neue Fonds, weil wir einfach regelmäßig Pacht gezahlt haben, weil wir ein Hamburger Office haben, weil wir ansprechbar sind. Ja, wir haben Kollegen, die können hier angerufen werden von den Verpächtern oder auch von den Kommunen und Gemeinden. Und das ist, glaube ich, oder das ist nicht nur, glaube ich, das ist der Riesenunterschied zu vielen anderen Wettbewerbern tatsächlich, diese Nähe vor Ort und zu den Partnern vor Ort, die uns ausmacht.
Und jetzt können wir mal so in die Schlusskurve einbiegen und über Zahlen sprechen. Denn am Anfang haben wir festgestellt, war eine Gefühlslage, die wir skizziert haben. Da gibt es zu viele Volatilitäten im Strompreis, in der politischen Beurteilung, auch in der Stimmungslage bei den Privatinvestoren. Aber wenn wir jetzt mal über die schon angesprochenen nachhaltigen Renditen sprechen, in welchem Bereich bewegen wir uns da? Also wir denken dran, wir sprechen hier über ein integriertes Portfolio, da sind mehrere Elemente drin, die wirken zusammen und die gleichen sich gegenseitig aus und haben eine hohe ESG-Wirkkraft. Aber wie kann man das denn sozusagen auf Renditen übersetzen?
Also bei dem Produkt oder bei dem Vehikel, bei dem Fonds, der sich bei uns auf Repoint konzentriert, da haben wir eine Rendite von circa 10%, die wir erwarten, und laufende Ausschüttung von circa 5%.
Also da sind wir ja in der Mischung auf Aktienniveau, würde ich sagen.
Wenn man das mal vergleicht mit dem einzelnen Asset, ohne die ganzen Portfolio-Effekte, da reden wir vielleicht jetzt gerade so zwischen IRA-technisch zwischen 7% und 9%, je nachdem, in welchem Land ich gehe, je nachdem, welche Risikostruktur ich reingehe. Wenn ich mal nach Spanien gehe, bin ich eher nach 9%. Wenn ich keinen Abnahmetarif habe, wenn ich in Deutschland gucke, bin ich eher bei 7%. Durch diese Kombination, ich lege alles zusammen, ich kann viel, viel besseren Stromabnehmer finden, ich kann die Finanzierungsstruktur bündeln, ich kann die Assets kombinieren, habe ja auch gewisse Marktmacht, Marktmacht ist das falsche Wort, aber ich kann, wenn ich Turbinen einkaufe oder Module, kann ich einfach anders nochmal verhandeln. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, einfach hier diese Rendite und die aus meiner Sicht wirklich auch dafür spricht, erneuerbar zu investieren, von 10% und den Ausschüttungen, die einfach wirklich, wirklich valide sind. Und mit dem wir auch aus meiner Sicht ganz klar gegen den Zinsanstieg Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, auch mit den Risiken, die wir heute durchgegangen sind, ganz klar konkurrieren können und aus meiner Sicht Vorteile haben sogar, weil wir ja auch, und das finde ich immer dann tatsächlich auch persönlich immer so ein wichtiges Anliegen, auch was für unsere Welt danach tun, ja, also für unsere Kinder und für alles, was danach kommt.
Diese Renditen haben ja meistens in so einer Excel-Modellierung ein paar Parameter, die man da so reinbauen kann. Was ich mir immer zuerst anschaue, wenn ich mir diese erneuerbare Energie anschaue, ist dann die Prognose zum Energiepreis über die Laufzeit. Und ich glaube jetzt mal, bevor wir Fusionskraftwerke überall aufbauen können, dürfen wir mit einem steigenden Strompreis rechnen. Aber wo liegen wir denn nach Ihren Modellen? Also mit welchem Strompreis kalkulieren Sie denn ganz grob gesprochen? Muss der sich dann, um diese genannten Renditen zu erreichen, verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen? Oder wo liegen wir da etwa?
Nee, also das zum Glück nicht. Ich würde mal kurz einmal einen Schritt zurück, um mal vielleicht zu überlegen, wie so, oder mal zu erläutern, wie dieser Umsatz zustande kommt bei so einem Asset. Wir unterscheiden dort einmal von der Produktion und einmal von dem Strompreis. Ja, also Menge mal Preis gleich Umsatz. Und im Prinzip die Produktion ist so, dafür gibt es gerade im Solarbereich es gibt immer Gutachten, die entsprechende Produktion ermitteln. Gerade bei dem Portfolio haben wir Bestandsdaten, das heißt, wir haben relativ jahrelange Erfahrung und auf Basis dieser Erfahrung und auf die Werte, die tatsächlich produziert wurden, können wir relativ gut nach vorne schauen, was die Produktionsmenge ausmacht. Das ist nochmal ein Riesenvorteil von dem Portfolio tatsächlich. Und für den Strompreis arbeiten wir mit verschiedenen Anbietern zusammen, die diese Prognose machen, weil das ja eine ganz schöne Komplexität dahinter ist. Also man muss sich ja vorstellen, so ein Strompreis wird bestimmt von politischen Themen, von Produktionsthemen, also von Wetterschwankungen auch in dem Moment. Ja, also wie viel Assets werden eigentlich hinzugebaut, Wind und Solar? Wie viel Wetterschwankungen habe ich? Wir haben uns bewusst für Anbieter entschieden, um sozusagen zwei verschiedene Schwerpunkte abzufedern. Der eine Anbieter konzentriert sich mehr auf politische Ereignisse, also wann kriegt ihr wirklich Kohle raus, und der andere eher auch auf Themen wie mehr Wetterschwankungen einzubauen, weil es auch klar, umso mehr Wind ich habe, ja, umso mehr produziere ich. Und das ist ja das die Erkenntnis, umso mehr Wind ich produziere, umso günstiger wird ja auch mein Strompreis für dieses Windprojekt in dem Moment. Wir reden aktuell von Strompreisen von circa 50 bis 60 Euro pro Megawattstunde, von dem wir aktuell ausgehen, die so erzielbar sind am Markt, und geht in eine Richtung von 70 bis 80 Euro pro Megawattstunde in den nächsten 15 Jahren. Im Schnitt für das Portfolio, das muss man ja mal sagen, weil wenn ich mir das einzeln angucke, habe ich ein Windasset anders als ein Solaresset, und durch diese Kombination kann ich halt, und auch durch die neuen Anlagen, weil ich deutlich mehr produziere, entsprechend noch andere Strompreise in dem Moment sozusagen abgereift.
Da, Herr Salisch, sage ich Ihnen mal eins als totaler Laie, ich wäre total froh, wenn das unser Strompreisniveau wäre in dem Zeitraum. Dann hätten wir in Europa richtig viel Glück. Ja, dann hätten wir viel richtig gemacht. Wie gesagt, alles abhängig von irgendwelchen neuen Technologien und Fusionskraftwerke, man weiß es nicht, oder Fusionsenergie. Aber wenn das, was Sie jetzt sozusagen unterstellen, tatsächlich nur das Niveau wäre, auf dem wir operieren, dann hätten wir alle sehr, sehr viel Glück. Also ich würde eher sagen, wir müssen mit höheren Strompreisen rechnen, was dann den Renditen, die Sie kalkulieren, wahrscheinlich dann doch sehr gut oder sehr zugute käme.
Ja.
Sehr gut. Welche weiteren Einflussfaktoren haben wir jetzt noch nicht beleuchtet? Wir haben bei der Finanzierung das sinkende Zinsniveau aktuell besprochen, und sinkende Zinsen sind ja nicht nur für die künftigen Finanzierungen von Teilparks positiv für die Bewertung ihres Investments, sondern auch in der Konkurrenzsituation ja eher wieder den Trieb erzeugend, dass man aus den reinen Anleihenmärkten wieder vielleicht doch in konservative, langfristig gerechnete, reale Assets geht, und auch das durch den sicherlichen Rückenwind erzeugen. Welche weiteren Faktoren sind relevant? Wahrscheinlich Fremdwährungseffekte nicht, wenn wir uns vornehmlich im Euroraum bewegen.
Genau, also wir haben Thema Strompreis, das haben wir beleuchtet. Wir haben Zinseffekte für die Finanzierung. Großer Hebel ist Thema Strompreise, ja, ganz klar. Wir haben Währungseffekte haben wir in Europa. Wir haben ein bisschen was, wenn man genau drauf guckt, dadurch, dass wir in Westeuropa da sind, hat man vielleicht ein bisschen was in Dänemark und in Schweden. Das ist aber tatsächlich der Effekt ist sehr, sehr gering dort, über Währungsschwankungen dort zu sprechen. Im Vergleich, wenn ich mir das mit dem Zloty vergleichen würde, ja, das wäre ein ganz anderer Treiber, wenn ich ein polnisches Investment mir angucken würde. Was wir haben, ist das ganze Thema Komponentenpreise. Wenn wir gerade dabei sind, diese Projekte zu repowern, das heißt, die Projekte ja zu neu zu errichten, Da sind die Komponentenpreise aber in den letzten auch 12 Monaten sehr stark gefallen von dem, was aus China kommt, auch getrieben durch Trump und durch die Zollthematiken, die er da ja in die Wege geleitet hat.
Aber Sie werden ja wohl keine chinesischen Solarpaneele kaufen. Nein, Spaß beiseite. Es gibt ja keine anderen mehr.
Ja.
Aber tatsächlich, das hat man ja gehört, dass die Chinesen zu viel produziert haben und da sind wir jetzt Nussnießer, wenn wir aktuell auf dem Niveau repowern.
Definitiv, ja. Und das ist ja die spannende Frage, wie geht's weiter im Windbereich? Also im Windbereich haben wir ja tatsächlich nur europäische Anbieter, die wir gerade aktuell nutzen. Wird es perspektivisch auch aus China kommen? Ich glaube, technisch können die das, ja, so eine Anlage bauen. Aber was ja wichtig ist, dass man so einen Park ja auch wirklich betreibt und im Griff hat. Und dafür braucht man dann wiederum Leute vor Ort. Und da habe ich so ein bisschen mal ein Fragezeichen, wie kriegen die es hin, Personen vor Ort zu haben, die diese Maschinen auch warten, betreiben, machen beim Solarpark. Das können Techniker vor Ort jederzeit austauschen, ein Modul. Das ist halt beim Windpark nicht mal eben so möglich.
Und ich glaube, als eine Komponente, die wir jetzt noch gar nicht so stark besprochen haben, die Energieeffizienz oder die Energieeffizienzsteuerung in so einem komplexen Stromnetz, wie wir es in Deutschland oder in Europa haben, kann ja vielleicht auch durch künstliche Intelligenz gesteuert werden und optimiert werden. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, Ressourcen zu heben und das nochmal beitragen zu lassen, dass so ein Windpark oder ein Geflecht von Windparks oder Solarparks effizienter gesteuert wird.
Ja, also ich glaube, das wäre eine ganze Podcast-Folge wert, tatsächlich, darüber zu sprechen, was da mittlerweile für Möglichkeiten gibt. Wir haben uns auch als CE die Frage auch schon vor drei Jahren schon gestellt, also bevor tatsächlich ChatGPT so wirklich öffentlich wurde und gesagt, überlegt, wie stellen wir uns eigentlich auf? Und wir haben bewusst ein Team Digital, nennt sich das, gegründet, um genau diese ganzen Themen relativ früh zu beleuchten. Weil genau das, was Sie sagen, ja, Energiemanagementsysteme, wann steuert eigentlich die Windkraftanlage mal in den Wind oder aus dem Wind? Wie viel Forecast kann ich machen? Man muss sich so ein Windprojekt auch mal vorstellen, das hat ja auch was mit Fledermäusen zu tun und verschiedene Vogelarten und all das. Vieles kann man forecasten aus der Erfahrung heraus. Und bei uns spielt KI-Thema in der Steuerung eine sehr, sehr zentrale Rolle mittlerweile tatsächlich. Aber wirklich, da kann man einen ganzen Podcast drüber machen, über das Thema, wie man KI als Asset Manager nutzen kann, einmal für den Betrieb, aber auch für klassische Asset Management Aufgaben.
Ich würde mich dann auch für die Fledermäuse bei den Windkraftanlagen interessieren. Das können wir durchaus ins Auge fassen. Und was sicherlich auch der Politik noch unterschätzt wird, wenn wir alle politischen Ziele so umsetzen wollen, wie wir uns das gerade ausmalen und die Elektrifizierung des Verkehrs vorantreiben wollen, dann wird der Energiehunger in Europa deutlich, deutlich steigen. Und darauf geht eigentlich meine These zurück, dass der Energiepreis viel stärker steigen wird als das, was Sie kalkulieren. Wie gesagt, ich hoffe, dass Sie recht haben und das wäre für Europa wirklich toll. Ansonsten sind wir Gewinner auch mit Ihrem Investment daraus. Aber der Energiehunger, nicht unbedingt wie in den USA durch Rechenzentren, aber vor allem durch die Elektrifizierung des Verkehrs, wird ja deutlich komplexer und wird ja wachsen. Ich weiß gar nicht, ob Sie diesen Energiehunger, diese Komponente in Ihrem Haus aktiv analysieren, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das wirklich macht, dann sind wir ja bei all den Kapazitäten, die wir jetzt in Europa haben und die vielleicht auch nicht nachhaltig in Europa wirken, wirklich in der Situation, dass es am Ende des Tages viele nachhaltige Energiequellen braucht, um diesen Energiehunger zu stillen.
Ja, aber tatsächlich haben wir hier auch ein Team, die sich genau damit beschäftigen, genau diese Frage zu stellen, wer sind eigentlich die zukünftigen Abnehmer, was passiert mit dem Strompreis? Und ich bin bei Ihnen, ich glaube auch, dass der Strompreis darüber liegen wird. Ja, die Frage ist ja immer nur in dem Moment, für welches Asset welcher Strompreis gilt. Also wenn ich einen hohen Strompreis habe für ein Gaskraftwerk, weil der als letzter daran kommt, wenn ich auf einmal Bedarf habe und hochfahren muss, ist der Strompreis das andere, als wenn komplett ein Wind von Norden nach Süden weht und alle Windkraftanlagen gleichzeitig produzieren. Und wenn Sie mich fragen, nach der Asset, was wir im Asset haben, sind das diese 50 bis 70, was der durchschnittliche Strompreis sein wird in den Jahren. Da kommen wir voraussichtlich auch über die 100 Euro, werden wir dort absolvieren. Ja. Einfach, weil der Mix ein anderer sein wird.
Womit wir wieder bei dem zitierten Thema sind. Genau. Und um jetzt die Brücke zu bauen, Herr Salic, wie findet man sie und wie kann man sehen, was Sie gerade Investoren anbieten können? Denn Sie haben eine lange Historie, also Sie selbst im Haus CIE natürlich, aber CIE selbst auch. Und da wird es viele Investments werden schon quasi wieder zurückgezahlt sein. Aber was haben Sie aktuell im Angebot? Und wenn man sich jetzt wirklich nach dem, was wir heute besprochen haben, ganz rational, ohne die grüne Brille, ohne ESG-Themen, rein ökonomisch als Investment mit Ihren Themen beschäftigen möchte, wo schaut man sich am besten auf Ihrer Internetseite aus oder wen ruft man an?
Also, wichtiger Punkt. Die Internetseite ist schon mal immer ein ganz guter Anhaltspunkt, um darauf zu kommen. Also ce-group.de.
www.cii, also Cäsar Emil-Group.de. Ganz einfach, ja.
Genau. Das ist ganz einfach, genau. Dort haben wir, sind zwei Kollegen auch drauf. Einmal der Sven Krukenberg, der für uns den deutschen Markt verantwortet, und der Markus Taboje, der den internationalen Markt beobachtet, oder auch ich. Also wir können jederzeit gerne angesprochen werden, angerufen werden oder per E-Mail angefragt werden. Wir stehen da gerne zu bereit. Was wir gerade haben, ist halt dieser sogenannte RF9-Fonds, unser Repowering-Fonds. Da besteht noch die Möglichkeit, mit einzusteigen oder mit reinzukommen, und parallel, und das ist für uns der große Fonds, an dem wir gerade arbeiten, das ist der RF8. Der RF8 ist dann wiederum im Vergleich zu dem Repowering-Fonds komplett Europa unterwegs, das heißt Deutschland, Frankreich, Spanien, Skandinavien, auch mit einem großen Teil an Speichern und vor allem mit einem großen Teil an Hybridisierungsprojekten. Bedeutet, wenn man irgendwie ein Projekt hat, Windpark, und man schließt dort noch einen Solarpark an, kommt er auch mit in diesen RF8-Fonds rein. Und da hat der Anleger quasi die Chance, in unserem eigenen Netzwerk und unseren Flächen, die wir haben, auch zu partizipieren und dort mit rein zu investieren in diesen Fonds.
Sehr gut. Also, das sei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ans Herz gelegt. Und ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Mein verdüsterter Blick auf die Abhängigkeit von Politik und von all den Narrativen hat sich deutlich geklärt, und rein rational bin ich froh und erleichtert, dass Sie als Experten genau mit der Strombandbreite kalkulieren, die Sie genannt haben, und dass ich mich vor ganz anderen Zahlen gefürchtet habe. Erstens als positiver oder als potenzieller Investor, der vielleicht befürchten müsste, und das habe ich eben schon oft gesehen, dass man mit viel höheren Energiepreisen rechnet, aber auch, dass vielleicht die Energiepreissteigerung in Europa, so wie ich sie befürchte, nach dem, was ich beobachte, gar nicht so stark kommt. Also wir haben heute Einblick bekommen in eine sehr, sehr spannende Welt, die viel, viel leuchtender und viel, viel rationaler ist, als man das in den ganzen Narrativen immer so wahrnimmt, vor allen Dingen auf der Family Office und auf der Privatinvestorenseite. Ganz spannend. Und was man vielleicht nicht vergessen sollte zu sagen, Herr Salic, unsere Korrelation bei Ihren Vehikeln mit den klassischen anderen Anlageklassen kann man etwa wie bewerten? Also zu Aktien? Geringst.
Sehr, sehr gering, ja.
Zu Anleihen?
Auch gering.
Ja, wir haben bei der Finanzierung, bei sinkenden Zinsen, vielleicht eher einen positiven Effekt. Das haben wir bei langlaufenden Anleihen dann auch. Aber das ist das Einzige, was da zum Tragen kommt. Ansonsten völlig unterschiedlich. Und jetzt eine Korrelation zu Gold und Bitcoin müssen wir gar nicht herleiten. Ich glaube, es ist einfach rational eine unternehmerische Entscheidung, sich bei Ihnen zu beteiligen und diese hohen Renditen vereinnahmen zu wollen. Das hat dieses Gespräch sehr eindrücklich gezeigt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Salic. Das war sehr spannend. Auch. Und wir sollten das fortsetzen, wenn wir vielleicht nochmal bei all den Einflussfaktoren auf der Wetterseite und auf der Politikseite starke Veränderungen sehen, hoffentlich positive, aber fest steht, Ihr Thema ist nicht nur enorm wichtig, nicht nur so nachhaltig, wie es sein soll und so gut im wahrsten Sinne des Wortes, wie man sich das vorstellt. Es ist auch realökonomisch hochattraktiv. Und vielen Dank, dass wir es heute kennenlernen durften.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich freue mich auf einen weiteren Austausch vielleicht irgendwann.
Dankeschön.
Dankeschön. Alles Gute.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes. Ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer. Und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin, Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.